einmal. Und das kann ich mir auch nicht herbei erdenken. Das kommt dann irgendwie. Und das hat ja eigentlich so aus meinem Gefühl erstmal nicht direkt was mit einer Leiblichkeit zu tun, aber trotzdem ist es auch nicht rational. Insofern.
Ja. Aber Idee kommt immer gleich Platon so, ne? Der ja eigentlich an sein Prinzip der Ideen, seine Philosophie ausrichtet. Und das ist ein ziemlich rationales Prinzip. Also philosophisch gesehen würde ich die Idee da nicht mit reinnehmen, weil es ziemlich rational bestimmt ist einfach. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht noch was anderes damit meinst,
denke,
als ein aufkommender Gedanke, so. Ja, als
ich
ein künstlerischer.
Ich habe diesen Moment gefragt, ja. Was ist denn das, also sowas, was aus einer Improvisation entstehen kann oder aber auch, oder beim Maler frage ich mich ja eben auch, dieser Prozess,
ja.
Ich tue was, aber ich brauche ja trotzdem irgendwann diesen Funken, wo ich dann weiß, greife ich jetzt zum roten oder zum blauen Farbstoff, jetzt mal so gesprochen.
Okay. Also die Idee, da würde ich sagen, es ist auf keinen Fall eine Idee im Sinne etwas sich ausdenken, ne? Und eines geistigen Blitzes in dem Sinne, wie ich das meine, sondern es ist etwas, was mir passiert, zwar körperlich, leiblich passiert.
Okay.
So. Und man könnte das dann als, man könnte es natürlich dann so nennen, leibliche Idee. Es ist
ich
mir
finde das auch.
Ja, als das wäre dieses
auch, sein kann und hatte genau ja. Auch
Ich will das gerne nochmal ergänzen, weil hier sitzen viele Schauspieler, Regisseure und Theaterleute. Ich selber habe zum Beispiel, erlebe immer das Phänomen, dass wenn ich eine Regie mache und irgendwie dann in diesen 6 Wochen sehr intensiv mich mit einem Thema und Schauspielern beschäftige, dass ich Szenen und Bilder träume, die am nächsten Tag dann in gewisser Weise auch in Szene gesetzt werden. Ist das, ist der Traum so als Ideenbringer dann auch was Leibliches oder ist das schon wieder die Kunst im Traum?
Traum ist eine schwierige Geschichte.
Ja. Geht euch das nicht auch so manchmal? Ich weiß nicht, also man beschäftigt sich ja ganz intensiv damit.
Es ist so ein Bloch, würde sagen, das ist ein antizipierendes Moment.
Also das war schon vorher Traum, da und das ist verlängert worden in den Traum.
Ja, das ist ein antizipierendes Moment. Das, glaube ich, also wenn dann nur individuell irgendwie umsetzbar ist, man weiß, also der Streitpunkt wäre da, glaube ich, philosophisch gesehen, inwieweit denkst du, das geträumt zu haben? Oder inwieweit war das ein Gefühl in dir?
Das kann ich mich selber manchmal nicht unterscheiden.
Also, genau. Ja, eben, aber das ist die Schwierigkeit bei dieser Traumsache. So, dass es das gibt, dass man da irgendwie schon im Traum was erahnt hat oder dass
das Vorbewusste dass da oder ist oder so in der Psychologie wäre vielleicht vorbewusst.
Das gehört mit zu dem Prozess dazu.
Ja,
denke ich schon.
Ja. Ich will es noch mal auch auf einer Ebene von Evolution oder Menschheitsgeschichte versuchen mit dir zu stellen. Also was glaubst du denn in welcher Epoche der Menschheit die Menschen am sehnsuchtsvollsten oder sehnsuchterfüllendsten gelebt haben? Also wie wenn wir jetzt mal wieder auf alle Menschen gucken und...
Das würde ich nicht zeitabhängig machen.
Gar nicht.
Da würde ich wirklich radikal sagen, das Prinzip Sehnsucht als...
Man kann ja sagen, wann waren sie ihrer Natur am nächsten, ne? Wenn du sagst, das ist
das, kann man
das
nicht,
Prinzip,
das,
Sehnsucht das, ist sozusagen ein
Grundlegend. Ich würde es für den Menschen überhaupt bestimmen wollen.
Ja,
also
ja.
Den Mensch überhaupt. Ich würde eher sagen, wann, in welchem Alter eines Menschen...
Ja.
Also weil ich sehe das nicht historisch, weil das eine ganz starke existenzielle Individualphilosophie ist, die da auch an Nietzsche anknüpft, die wirklich auf das Individuum zielt und eigentlich sagt, der Mensch in sich selbst hat von seiner Geburt bis zum Tode bestimmte sagen wir mal Bündel oder Sammelmomente, wo er am künstlerischsten war oder wo ihn eine Form von Pubertät, die nicht zeitabhängig ist, also mit 14 oder 16 oder so, sondern eine Form von Pubertät als immer wieder neues Entdecken seiner selbst und neue Gedanken und neuer schöpferischer Prozesse ihn überfällt, da würde man eher innerhalb eines Menschenlebens, könnte ich die Frage eher...
Beantworte sie innerhalb eines Menschenlebens.
Innerhalb eines Menschenlebens, weil der Menschheit selbst, da würde ich sagen, es geht wirklich um den Menschen, schon immer.
Ja, verstehe.
So. Und innerhalb eines Menschenlebens, würde ich sagen, der Typ des Künstlers, den ich versucht habe zu beschreiben, der erfährt in seinem Leben immer wieder sozusagen neue Geburten, neue Pubertäten.
Verstehe, so. Wir sind in einer permanenten kreativen
Pubertät. Aber natürlich mit allen Krisen und allen Scheitermomenten, ja? Also mit langen Zeiten.
Ich hatte schon Angst, dass du sagst bis 40, ne? Weil ich bin 41, deswegen. Nein. Immer Glück gehabt, auch wenn ich so ins Publikum schaue, wir haben alle Glück gehabt. So, ja.
Nein, das meine ich nicht.
Gut, also man kann sozusagen immer wieder auf einen neuen Anfang zurückgehen.
Genau, auch, ne? Immer wieder so eine Art anderen neuen Anfang zu finden.
Ja, ja.
Also die große Kritik von Nietzsche war in der Philosophie eine Leibvergessenheit, dass sie nicht, also ist der Körper eigentlich oder der Leib, nicht mehr mit thematisiert wird oder höchstens am Rande, dass gesagt wird, ja klar, der Mensch hat einen Körper, das wissen wir, müssen wir nicht weiter thematisieren. Aber das eigentliche Denken, das reine Denken geht seit Descartes und dann halt bei Kant vor allem auf eine Art von reiner Vernunft oder reinem rationalen Verstand wird die eigentliche Philosophie daran ausgerichtet und unser Sein überhaupt darüber bestimmt. Und da sagt er halt, nein, das Grundlegende gründet sich eigentlich in unseren Stimmungen des Leibes. Ja, und da ist vielleicht noch wichtig, auch zu unterscheiden zwischen Leib und Körper. Also das ist im Anschluss an Nietzsche gemacht worden. Dass der Körper eigentlich als instrumentalisierbares Instrument sozusagen unserer selbst bestimmt wird, also als etwas, was, in dem ich mir bestimmte Techniken aneigne, Lebenstechniken oder anhand des Sports oder wenn man ein Musikinstrument lernt oder so, dass man direkt Pläne mit dem Körper vollführt, die auch ausführbar sind, so, wo man ein Ziel hat. Und der Leib als das, was uns überrascht, wo uns Affekte überfallen, die oder Stimmungen oder Gefühle, die wir zunächst erstmal nicht im Griff haben oder sehr langsam im Griff kriegen können. Das wäre der Unterschied zwischen Leib und Körper. Also das Naturhafte an uns selbst wäre das Leibliche und das Rationale, Instrumentalisierbare wäre das Körperliche. Und die Kritik von Nietzsche ist eigentlich, dass angenommen wurde, dass es sowas wie ein reines Denken gibt. Dass der Mensch sich durch das reine Denken selbst erklären kann. Also ohne, also leiblos eigentlich. Dass es sowas Abgelöstes gibt, was das reine Denken ist.
Was den Körper überwindet.
Und was den Körper überwindet und mehr ist als das. Also eigentlich so ein geistiges Prinzip oder so. Und er sagt, das ist doch gelogen, ihr wollt eigentlich nur euer instinktives, natürliches, tierhaftes, animalisches, das wollt ihr nicht mit thematisieren, ihr Philosophen, ja, die ihr den Leuten die Welt erklärt. So, oder
und steigt den Kopf und über den Kopf hinaus.
Und sagt, hier, wir sind irgendwie so eine reine Vernunftform. So, und das ist eigentlich die große Kritik daran. Und sagt, nein, wir müssen das mit thematisieren, die ganze Affektivität, die Stimmungen, das Instinktive, das, was uns vielleicht kränkt, ja, das Geschlecht, alles, das muss mitthematisiert werden und zur Grundlegung des Denkens mitthematisiert werden. Also, so.
Ich muss mal kurz nach der Uhrzeit fragen. Haben wir noch Zeit? Weil okay, wir machen aber erstmal weiter. Okay. Ich will noch mal nachfragen, weil ich merke, ich habe das im Vorgespräch ja schon gesagt, wenn ich so dein Manifest über die Kunst lese oder so, dass in deiner Argumentation und in der Wahl auch deiner Sprache kriegt es so einen für mich sehr sympathischen Pathos auch. Ne? Also ich habe vorhin gesagt, das hat fast so einen Aufforderungscharakter, Kunst zu machen, sich als Lebenskünstler auch zu verstehen und mutig zu sein damit, ne? Also dem zu folgen, seinen Sehnsüchten zu folgen. So. Ich will dich ganz persönlich fragen, wenn du mir das erlaubst, was denn diese Auseinandersetzung mit dieser Sehnsuchtsphilosophie, ne, für dich ganz lebenspraktisch bedeutet hat, was dich da verändert hat, was für eine Haltung das gibt.
Naja, ich bin im Theater groß geworden, im Prinzip. So, meine Eltern waren Opernsänger und ich habe da so eine Form von, also da ist mir, glaube ich, irgendeine Form von Sehnsucht eingepflanzt worden. Mhm. Eine bestimmte Heterotopie, also wie ich das, also ein bestimmter utopischer Ort, der eigentlich mit der Außenwelt nicht so sehr viel zu tun hatte. Mhm. So. Und irgendwann bin ich da halt nicht mehr drin gewesen und bin dann in die Philosophie gewechselt, also viel später eigentlich erst. Habe aber zwischendurch halt auch Zeiten gehabt, wo ich nichts Haltendes hatte. Und habe immer das Gefühl gehabt, dass ich mich nach, dass irgendwas fehlt, dass irgendeine Utopie oder irgendeine Sehnsucht in mir besteht, aber mir war nicht klar, was. Ja. Aber irgendwie hat es mich doch in eine bestimmte Richtung gedrängt. Und das habe ich dann im Prinzip dann kompensiert über, zuerst habe ich Germanistik studiert, als erstes Hauptfach und nur im Nebenfach Philosophie, weil ich ganz gut schreiben konnte und dachte, das lerne ich dort besser. In der Germanistik habe dann aber gemerkt, dass es in der Philosophie besser klappt. So, und da hatte ich auch bessere Professoren und Dozenten und so. Und da habe ich eigentlich so versucht, diese Sehnsucht, dieses drängende, treibende, das ist immer eine richtige, also für mich jetzt im Endeffekt, was ich erst im Nachhinein auch beschreiben kann, richtige Richtung gegangen ist, ohne Plan und Konzept teilweise, in ziemlich chaotische Richtung gelaufen ist, wo es kurz vorm Abgrund war und es nicht mehr weiterging, hat sich irgendwas in die richtige Richtung perspektiviert und mich hat jetzt philosophisch einfach interessiert, was ist das?
Aber gab es denn so einen entscheidenden Moment, weil du machst es jetzt für mich sehr transparent, dass du sagst, es ist diese Suchbewegung und es gibt ein Selbstverständnis auch zu sagen, ich suche und ich weiß, ich werde finden, wenn ich mir treu bleibe und folge und mutig bin, hat das auch eine andere Haltung in dir irgendwie hervorgerufen, dass du einfach anders durchs Leben gehst? So.
Wenn eine Weile etwas dann doch funktioniert, und man im Nachhinein betrachtet, dass es funktioniert, dann gibt es natürlich eine bestimmte Form von Selbstbewusstsein und eine bestimmte Form von implizitem Wissen, sage ich mal, dass es funktionieren kann und dadurch auch eine Art von Vertrauen, dass es funktioniert, was vorher nicht der Fall war. So, weil wenn es noch nicht funktioniert hat, dann macht man ja irgendwas ungesteuert und kann es im Nachhinein darüber urteilen, ob es geklappt hat oder nicht. Wenn man eine Weile mitkriegt, dass es funktionieren kann, dann bekommt man natürlich eine bestimmte Selbstgewissheit, dass das so weitergehen könnte, obwohl das natürlich...
Also das Vertrauen nie, darin ist schon gewachsen.
Das Vertrauen ist gewachsen, aber es gibt natürlich nie die endgültige Gewissheit. Oder.
Ja.
Kann nie die Unterschrift runtersetzen und sagen, ich weiß, dass es so ist. Also das Rationale ist, rational kann man es natürlich nie vorhersagen.
Ja. So. Okay, ich würde es gerne noch die Zeit, die uns bleibt, nutzen, um auch das Publikum nochmal zu bitten, wenn es Nachfragen gibt, weitere... Ja... Klärungsbedarf gibt.
Ja. Auch wie ich schon einige gestellt habe. Und zwar, weil ich selber bin ja nicht ganz so der Theatertreibender, zwar auch mit, aber auch Musiker. Und ich finde Musik finde ich selber als eine Kunstform, die teilweise eine andere Kunstform, die Qualität hat, dass sie tatsächlich im Moment stattfindet. Nun, es ist natürlich auch so, dass mich die Sehnsucht, das empfinde ich auch so, auch immer wieder auf die Bühne oder im Proberaum treibt. Bloß ist es so, dass ich irgendwas empfinde. Sehnsucht ist ja auf jeden Fall immer in die Zukunft gerichtet. Ich muss aktiv werden, ich muss bewegen, verändern, dass ich die Stille. Und ich empfinde es immer so, dass wenn ich Musik mache, und ich bin auch da textlich damit dabei, dass ich dann auch mal frei assoziiere und einfach nur laufen lasse, dass ich die dann quasi, dass ich dann die wirklich für den Moment gestillt bekomme, ohne dass ich sie auf eine Art und Weise erfülle, dass ich mir sozusagen die Notwendigkeit dadurch nehme. Auf eine andere Weise, so wie um die Zeitschiene da reinzubringen, ist eventuell tatsächlich, habe ich meinen Eindruck, Mann selbst zu sein, also Tier zu sein, nicht nach vorne zu schauen, eventuell einen Zustand, wo man die Sehnsucht stillen kann, auch im künstlerischen, lebenskünstlerischen Sinne, im buddhistischen Sinne vielleicht, ohne dass man sich sozusagen in diesem eigentlich positiven Spannungsfeld des Lebens entledigt oder beraubt.
Ja.
Hast du da eine Meinung zu?
Ja. Ja, also die Sehnsucht ist für Momente erfüllbar, glaube ich, für die besten Momente. Ist dieses, also das habe ich versucht, mit dem Ekstatischen zu beschreiben. So, dass man in einer gewissen Form von außer sich sein eigentlich intensiv am meisten bei sich ist. Ja? Und das sind, denke ich, die Momente, die genau diese Erfüllbarkeit und dann auch diese Gewissheit, wie nach dem, was du mich jetzt gefragt hast, diese Gewissheit selbst bringt, dass das wieder geschehen könnte. Also oder eigentlich auch die Sicherheit, dass man etwas kann, dass man das kann und dass das erfüllt hat. So. Aber nach diesem Moment hat man zwar noch die Erinnerung an diesen Moment, und Erinnerung meine ich nicht nur gedanklich, sondern Erinnerung auch als leibliches Gefühl, wie das war, ja, oder auch halt das Resultat des Schaffensprozesses oder so, die dann sozusagen wieder Bedingung der Möglichkeit ist, nach vorne weiterzumachen, genau in dieser Richtung, und sich zu steigern. Das meinte ich auch mit diesem Rauschprinzip, dieses über sich selbst hinaus wollen. Und ich, also mein grundlegendes Beispiel ist eigentlich jegliche Form von künstlerischem Schaffensprozess als Rausch, so als intensivster Rausch.
Um das mal zu sagen, ich meine jetzt nicht den hehren Gedanken auch schaffen zu wollen, sondern durchaus egoistisch, hedonistisch zu sagen, ich stelle mich auf die Bühne und mache, was ich will.
Ja, ja.
Das ist das machen ja, ich habe den Eindruck, das machen immer mehr Menschen, oder? Also eigentlich machen das immer mehr Menschen.
Ich meine das ganz egoistisch auch. Ja, ja. Also ich meine niemals zuerst für andere oder so. Sondern ich meine das ganz egoistisch, als Prozess, eine Art von Selbstgewisswerdung oder sowas. Und sich ausleben, bis in die Ekstase ausleben. Aber dann doch nach der Ekstase wieder zu sich kommen. So.
Also eine authentische Kunst wäre dann ja eine, die so wenig wie möglich andere bedient, sondern sozusagen zuerst sich selber.
Zuerst sich selbst, als Bedingung der Möglichkeit, andere bedienen überhaupt zu können.
Ja, ja. Verstehe.
Und daran teilhaben zu können, wie man sich selber bedient, sozusagen.
Ja, ja, ich glaube, es kommt, ja, schon. Weil ich glaube, also das ist auch zum Beispiel ein Thema bei Michel Foucault, der Sexualität und Wahrheit 3 Bände geschrieben hat, und der zweite Band heißt Die Sorge um sich. Und das ist die Grundlage dafür, um sich überhaupt um andere sorgen zu können. Er sagt, wer sich nicht um sich sorgen kann, der ist überhaupt nicht fähig, sich um andere zu sorgen, weil er mit sich selbst viel zu viele Probleme hat. Insofern wäre dieses künstlerische Moment auch immer zuerst bei sich selbst anzusiedeln. Und im zweiten Schritt können andere dann daran teilhaben, oder wenn man virtuos ist, kann man auch Elemente einbauen, um anderen da irgendwie was möglich zu machen oder so. Aber die Grundlage ist erstmal für sich selbst.
Ja, so. Ja. Gut. Anja, willst du? Also dieser Sehnsucht und Hingabe, Angst, also in dieser Spannung.
Ja. Wenn ich es einmal erfahren habe, dass die Sehnsucht eigentlich nie erfüllt wird, oder sich nicht halten kann, dann ist da auch ein ganz großes das Nichts. Also
Sehnsucht als Suchtcharakter auch sozusagen.
Ja, der steckt drin.
Der gefährdet.
Das steckt auf jeden Fall drin, ja.
Das ist
der Grenzgang. Und sozusagen immer die Gefahr des Scheiterns und die Gefahr, die Gefahr auch wirklich absolut zu scheitern. Also die Gefahr, das nicht mehr im Griff zu haben. Aber das ist jetzt sozusagen mit Nietzsche, ja, das apollinische und das dionysische Prinzip, das dionysische als das, was so voranprescht oder voranrauscht, dass es wirklich in den Abgrund rauscht, und das apollinische als das Stil- und Formgebende, sodass die Kunst dieser Lebenskunst sozusagen ist, das Apollinische ziemlich stark schon zu halten. Ne? Also das Stilisierende. Und
das Apollinische dennoch zu den Sehnsuchtsmotor, obwohl das ja was Rationales zu sein scheint, was irgendwie die Pferde wieder...
Es ist deswegen der Sehnsuchtsbegriff auch, weil es ja sozusagen diese Sehnsucht zügeln will und damit ein Instrument dieser Sehnsucht wird und dadurch ein Teil davon.
Die Kehrseite sozusagen.
Ja.
Ich frage nochmal nach der Gefährdung. Ich weiß, dass das jetzt so individual philosophisch gemeint ist, aber auf die Frage der Gefährdung oder in dem Moment der Hingabe und des Aufstiegs, des ständigen und des Wiederholbarmachens von dieser Kreativität und Sehnsucht, ist eine Lösung, also wenn ich jetzt so an die Theatergeschichte oder meine Theatergeschichte denke, nicht auch die, das mit mehreren zusammenzumachen? Also, dass man das irgendwie teilt, dass man einander Möglichkeiten eröffnet oder gleichzeitig auch begrenzt auffängt. Also, ist das nicht auch ein Prinzip? Also
ja, aber Das ist ein Prinzip, aber ich glaube, das ist kein sehr unbedingt sehr sicheres Prinzip.
Das stimmt.
Also ich glaube, würde wieder so argumentieren, dass die Voraussetzung, das auch mit anderen zusammen erleben zu können, erstmal die Fähigkeit der Selbstermächtigung ist.
Ja.
Also das völlige Verlassen auf den anderen, das ist fast nur umgedreht wie, ich kann mich nicht um mich selbst sorgen, sorge mich aber um den anderen. Also es braucht dieses Standbein seines Selbst und dann kann man mit anderen das auch machen. Man kann ja auch nicht verlangen, dass sich die anderen nur um einen selbst kümmern, sondern es kann auch sein, dass dem anderen was passiert und dann braucht man die Standfestigkeit von sich selbst. Das heißt, dass die Grundlage wieder ist, dass man erstmal mit sich selbst in diesen bestimmten Zuständen umgehen
muss. Ja, ich meine jetzt einfach auch im künstlerischen Kontext, wenn man gemeinsam
einen
künstlerischen Prozess in Gang setzt.
Das ist auf jeden Fall auch Grundlage, aber für mich immer erst der zweite Schritt. Das Wir ist immer erst begründet durch eine Form des Könnens eines Selbst.
Würde ich sagen. Ob es praktische Übungen gibt, höre ich.
Von was?
Selbst,
das Standbein. Ach so, naja, ich übe.
Vielleicht kann man lieber 7-mal zuschauen irgendwo.
Also ich weiß jetzt nicht, in welchem, jetzt überhaupt, oder jetzt im Kontext von Theater.
Und
So. Nee.
Also wo ist jetzt gar nicht das Rezept, das tolle, aber wo
ist die Tür sozusagen da rein? Ne?
Wo kann ich mein Suchen hinlenken?
Ach so. Da gibt es kein Rezept. Also da würde ich jetzt nicht sagen, die und die Übungen oder Meditation oder das. Das ist eben gerade das, was so ein Ansatz, wie ich es hier versuche, unterscheidet von Lebensberater-Lektüre oder so. Also es gibt kein Rezept, sondern das ist wirklich, glaube ich, vielleicht auch sogar die größte Aufgabe des Einzelnen, bei sich zu finden, wie das möglich ist. In den verschiedensten Formen, denke ich. Also dazu gibt es keine vorgeschriebene Technik.
Forschung an Menschen?
Ja, ich denke, das wäre ein schönes Schlusswort einfach zu sagen. Ja?
Ja. Ich hänge noch an diesem Ding, auf diesem Kontrast, dass das Denken und das Rationale in so einem Gegensatz steht zu der Leiblichkeit und so und dann ja auch irgendwie gerade wieder nicht. Deshalb Frage, glaubst du, dass Denken auch rauschhaft sein kann oder hast du das vielleicht sogar schon mal erlebt?
Auf jeden Fall. Ja, und das ist genau eigentlich auch das Argument, wo ich mich mit Sprachanalytikern immer wieder streite, wenn man sagt, ihr seid doch selbst im Rausch, wenn ihr euch in Logiken reindenkt. Ja? Natürlich, ja, das kann selbst ein Rausch sein. Es kann ein selbstlaufender Rausch sein, der leiblich begründet ist. Also selbst die höchste analytische Logik ist ein leiblich rauschhaftes Vollzugsverfahren von einzelnen Individuen, die sich da reinsteigern und in einem Rausch sind, im Reindenken, was damit nicht vorhanden ist. So. Weil die ja genau bestreiten, dass das irgendwas mit Körperlichkeit zu tun hat. Ja, bei Kleist ist es auch, ja.
Gut, dann fühle ich mich aufgefordert, in mir eine Lebenskunst zu finden und an mir zu verwirklichen. Das finde ich ganz schön und können wir vielleicht mit einem Dank an dich als Schlusswort nehmen. Aber nicht ohne, dass ich euch nochmal darauf aufmerksam mache, dass es im anderen kleinen Raum gleich ein ganz tolles Figurentheater gibt. Und zwar könnt ihr da Matrix erleben, aber auf eine ganz eigene Art. Und um 22 Uhr geht es dann hier in diesem Raum weiter. Auf dieser Leinwand gibt es im Tal der Wetterpropheten von Christoph Felder einen Film. Alles zum Thema um Natur. Vielen Dank, Constanze Schwarzwald.
Danke. Vielen Dank. Danke. Danke.